Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Own Your Compliance. Heute geht es bei uns mal wieder um unser spannendes Thema T-Sucks. Wir klären die wichtigsten Fragen. Diese Folge richtet sich jetzt also an alle, die speziell zum ersten Mal mit diesem Thema zu tun haben. Experte Lukas erklärt uns unter anderem, auf was wir achten sollten, wie so ein Projektteam zusammengestellt wird und was die ersten Schritte bei einem T-Sucks-Projekt sind. Schön, dass du bei dieser Folge mit dabei bist.
Wenn die Beauftragung reinkommt, sofort Ressourcen schaffen, sofort jemanden die Verantwortung dafür übertragen und sofort beginnen.
Own your compliance. Mein Business nach meinen Regeln.
Servus Lukas.
Hallo.
Ja, cool, dass du als T-Sucks-Experte hier von Nextwork bei uns bist heute und die wichtigsten Fragen rund um das Thema T-Sucks beantwortest. Ich würde sagen, wir steigen direkt mal ein. Und da ist ja vielleicht schon mal am Anfang, wenn man so ein T-Sucks-Projekt auf dem Tisch hat, wenn man zum ersten Mal damit zu tun hat, vielleicht schon mal die Frage, welche konkreten Anforderungen muss ich denn irgendwie erfüllen? Was ist denn für mich relevant? Weil T-Sucks ist ja auch so ein Riesenbaukasten, wo ich ja vielleicht gar nicht alles brauche.
Ja, das ist auf jeden Fall korrekt. Also es gibt unterschiedliche Bereiche, die T-Sucks betrifft, die eigentlich auch das ganze Unternehmen betreffen. In der Regel sind die generelle Anforderung, die reinkommt von T-Sucks, ja so ein automatisch generiertes Schreiben oder vielleicht irgendwie eine kurze Information, dass zu dem und dem Zeitpunkt dann das und das Label gefordert wird. Was wir im allerersten Schritt immer empfehlen oder was auch die wichtigsten Kernpunkte so einer Anforderung sind, ist zu verstehen, was sind eigentlich meine Ziellabel, also was möchte ich eigentlich am Ende dann zertifiziert haben. Es gibt ja unterschiedliche Labels seit dem neuen Katalog. Vom 1.4. gibt es ja 4. Ganz wichtig und bedeutsam für den Projektumfang ist natürlich auch, was ist mein Zeithorizont? Das heißt, wann muss dieses Label denn da sein? Das steht ja auch meistens in der Anforderung drin. Und dann wird es ein bisschen spannend, weil dann muss man sich Gedanken machen, welcher Scope hat denn die Prüfung, also welche Standorte sind eigentlich drin, also wo verarbeite ich vertrauliche Daten, sensible Daten vom Auftraggeber und wo liefere oder produziere ich vielleicht Teile, die dann der Auftraggeber bekommt. Und das ist in der Regel eben nicht alle Standorte, die jetzt große Firmen und Konzerne haben.
Okay, das heißt so die ersten Punkte, Deadline, also bis wann? Standorte und so die verschiedenen Labels. Kannst du die vielleicht nochmal ganz kurz nennen und für was, für wen sozusagen welches Label relevant ist?
Genau, seit dem 1.4. gibt es ja einen neuen Katalog, den T-Sucks ISA 6. Da gibt es ja 2 Labels für die Vertraulichkeit und 2 für die Verfügbarkeit, die ein schwächeres und ein stärkeres Label haben. Das ist bei der Vertraulichkeit Confidentiality High und Strict Confidentiality und bei der Verfügbarkeit Availability High und Availability Very High. Also ein schwächeres und ein stärkeres Label jeweils. Und das richtet sich eben an unterschiedliche Auftragnehmer in der Lieferkette. Bezüglich der Vertraulichkeit geht es eher darum, bekomme ich vielleicht Prototypendaten, sehr sensible und vertrauliche Daten vom OEM, vom Auftraggeber, dann ist meistens das Vertraulichkeit-Label relevant. Andersrum produziere ich vielleicht ganz wichtige Teile, die den Ausfall in der Produktionskette beim Auftraggeber auslösen würde, dann ist meistens das Verfügbarkeitslabel relevant.
Okay, das heißt, du hast gerade gesagt, viele bekommen nach deiner Erfahrung so eine automatisierte E-Mail. Da ist es dann wahrscheinlich nochmal sinnvoll, bevor ich da jetzt einfach beides auf super hohem Level mache, wahrscheinlich auch gut, einfach nochmal nachzufragen und mit dem Auftraggeber zu klären, was brauche ich denn genau, was ist für mich jetzt relevant?
Genau, das ist komplett richtig, weil diese Beauftragungen oder diese Anforderungen an die Lieferkette, die gehen eigentlich relativ automatisiert an eine ganze Menge an Auftragnehmern raus. Und deswegen ist es meistens sinnvoll, sich nochmal mit dem Auftraggeber hinzusetzen, nochmal zu besprechen, was ist denn wirklich für mich relevant, auch welche Standorte sind relevant, weil sonst macht man in der Regel oft zu viel, als man eigentlich müsste. Tatsächlich können wir als Beratung oder wenn man ein bisschen da drin steckt, auch relativ schnell so ein bisschen rausfinden, welches Label eigentlich gefordert wird, welches Label dann auch Sinn macht, was der Auftraggeber von einem möchte. Aber das letzte Wort hat immer der Auftraggeber.
Ja. Ja, das ist wahrscheinlich, wie du auch sagst, vielleicht sogar auch nochmal empfehlenswerter, selber auch zu überlegen, was macht denn für mich und uns Sinn. Vielleicht, wie du sagst, auch mit Unterstützung und dann kann man auch nochmal mit dem Wissen oder den Vorgedanken dann quasi auf die Auftraggeber zugehen. Aber cool, das heißt, wir haben jetzt schon mal geklärt, welches Label wir brauchen, wissen da schon mal ein bisschen Bescheid, was es gibt. wissen wahrscheinlich, bis wann wir das machen müssen, haben uns schon mit den Standorten beschäftigt. Und ja, was würdest du dann sagen, sind so die ersten Schritte, die ein Unternehmen da dann gehen sollte Richtung TISAX-Zertifizierung, dass es dann quasi konkret wird?
Also wenn man Bescheid weiß, welches Ziellabel man anstrebt, was meine Deadline ist, also mein Zeithorizont und welche Standorte im Scope sind, dann würde ich mich im nächsten Schritt mal fragen, kann ich denn irgendwelche Synergien nutzen in diesem Umsetzungs-, in diesem Implementierungsprozess und in diesem Projekt? Also gibt es vielleicht schon andere Standards, die Informationssicherheit betreffend, Compliance betreffend, die ich schon erfülle? Gibt es da vielleicht Synergien, die man nutzen kann? Gibt es vielleicht aber auch noch andere Kundenanforderungen von anderen Auftraggebern, die auch vielleicht in die Richtung ISO 27001 oder TISAX gehen? Aber auch schon direkt bei Personalentscheidungen, die eventuell gerade anstehen, ist es vielleicht schon sinnvoll, sich zu fragen, habe ich jetzt jemanden hier an im Bewerbungsprozess, der schon Vorerfahrungen mit TISAX und Informationssicherheit hat, und das könnte das natürlich auch beeinflussen. Also diese Frage, sich zu überlegen, gibt es irgendwelche Synergien, die ich nutzen kann, dieses Projekt vielleicht vereinfachen, verschnellern, das würde ich sagen, ist ein ganz wichtiger Schritt, um dann natürlich auch den Projektumfang abzuschätzen.
Also wie auch bei dem anderen Thema quasi nicht irgendwie wild losstürmen, sondern auch einfach zu gucken, welche Personen habe ich schon hier, welche Systeme habe ich schon hier, was für Zertifizierungen habe ich vielleicht schon, die drauf einzahlen, und erstmal quasi eine kleine Bestandsaufnahme dazu machen, bevor man wild losstürmt. Und dann kann ich mir vorstellen, macht es wahrscheinlich auch Sinn, relativ schnell sich auch mal so mit dem Katalog und den verschiedenen Kriterien so zu beschäftigen, oder?
Genau, also wenn es dann sozusagen weitergeht und man dann rausfindet, welche Ansprechpartner brauche ich eigentlich in diesem Projekt, dann kommt man natürlich nicht drum rum, und das sollte man eigentlich auch schon vorher mal gemacht haben, sich den aktuellen Katalog auch wirklich mal anzuschauen, zu schauen, welche Abteilungen und Bereiche sind dort eigentlich betroffen, und sich dann dahingehend zu fragen, wie bin ich eigentlich intern aufgestellt? Also kann ich aktuell diese Aufgabe den Leuten übertragen? Gibt es vielleicht jemanden, der das aktiv leiten kann, übernehmen kann als Projektmanager oder als Informationssicherheitsbeauftragter? Und dann muss man sich natürlich fragen, sind meine Mitarbeitenden fachkundig genug, das Projekt zu leiten? Haben sie die Ressourcen? Gibt es bereits die Stellungen, um dieses Projekt, das ist natürlich auch mit viel, sage ich jetzt mal, Management-Können verbunden, haben meine Mitarbeiter diese Voraussetzungen, um das Projekt anzugehen?
Okay, also das heißt einerseits so ein bisschen den Katalog angucken, kann man ja quasi auch schon gleich so eine kleine Gap-Analyse machen, dass man guckt, was für Bereiche, worum geht's hier eigentlich überhaupt bei TISAX? Ist ja nicht nur IT, sind ja auch andere Themen. Und genau das ist ja dann schon so ein bisschen das nächste Thema eigentlich, was du jetzt auch gesagt hast, eine so Teamzusammenstellung. Also was für Leute brauche ich dann? Weil das hatte ich auch noch so im Kopf, dass es ja oft dann einfach in der IT landet, aber das ja einfach nicht nur die IT betrifft. Also du hast jetzt schon so ein paar Sachen genannt. Was würdest du denn sagen, was für Schlüsselrollen sollten denn eben bei so einem TISAX-Projekt Team mit dabei sein?
Ich würde sagen, das hängt natürlich ganz extrem von der Unternehmensgröße ab. Mittlerweile gibt es ja Einzelunternehmer, die TISAX umsetzen müssen. Es gibt ja aber auch Konzerne, also wirklich multinationale DAX-Konzerne, die TISAX zertifiziert sein sollen. Das heißt, das hängt natürlich ganz maßgeblich davon ab. Ich würde es aber, um es runterzubrechen, sagen, es gibt natürlich zwei Schlüsselrollen. Einmal natürlich die Rolle, an der nichts dran vorbeiführt, das ist die Rolle des CISOs, also der Chief Information Security Officer oder auf Deutsch Informationssicherheitsbeauftragter. Der ist natürlich, sage ich jetzt mal, eine Personalie, ein Mandat, was allein schon vom Katalog gefordert wird. Das heißt, diese Rolle muss besetzt werden. Das ist quasi so ein bisschen der fachliche Projekttreiber, also trägt die fachlichen Maßnahmen ins Unternehmen, berät die Abteilungen in der Umsetzung, macht auch Vorschläge zu den ganzen Dokumentationen, also Richtlinien, Prozessbeschreibungen, und arbeitet einfach sehr eng mit diesen ganzen anderen Abteilungen zusammen. Die zweite Personalie, die auch nach Unternehmensgröße variiert, aber in der Regel besetzt sein sollte, ist einfach ein Projektleiter, ein Projektmanager, der das Projekt voranbringt, der Termine koordiniert, der Aufgaben verteilt und auch die Umsetzung kontrolliert, der vielleicht Pläne und Meilensteine ersetzt. In kleineren Unternehmen kann es vielleicht eine Personalie übernehmen, beides, also dass sozusagen der ISB oder der CISO auch diese Projektmanagement-Rolle übernimmt. Aber je nach Größe macht es natürlich Sinn, das nochmal separat zu besetzen und einfach die Koordination dahinter zu koordinieren.
Und dann sind aber wahrscheinlich, wenn man sagt, das ist vielleicht so ein bisschen das Kernteam, braucht es ja eigentlich irgendwie das ganze Unternehmen, ne? Also ich habe schon gesagt, irgendwie IT, aber auch irgendwie HR, wenn es dann Richtung Mitarbeitende geht, das Management, die auch irgendwie mit dabei sein sollten und sich auskennen. Also am Ende sitzt wahrscheinlich auch so mehr oder weniger das ganze Unternehmen eigentlich mit am Tisch und sollte dabei sein in irgendeiner Form bei dem Projekt.
Genau, das ist richtig. Und dann könnte man sich natürlich überlegen, wenn man jetzt ein ISB hat oder generell schon einen Blick in den Katalog geworfen hat, welche Abteilungen sind betroffen, ja, und welche Ansprechpartner könnte ich hier die Aufgabe übertragen, die Maßnahmen, aber auch die ganze Dokumentation zu reviewen, zu verabschieden am Ende und die Maßnahmen zu implementieren. Ja.
Welche Qualifikationen und Erfahrungen braucht es denn dann in diesem T6-Kernteam, damit ich das erfolgreich umsetzen kann?
Zunächst mal die Rolle dieses Projektmanagers, der sollte natürlich erfahren sein mit Projekten, sollte das vielleicht in Diagrammen und in Aufgabenzuweisungen schon oft gemacht haben, dass er einfach diesen Projektstand weiterträgt und das auch immer kontrolliert, überprüft. Auf der anderen Seite natürlich die Rolle des CISOs, über die wir gesprochen haben. Da gibt es im Katalog keine konkrete Anforderung, was jetzt fachkundig ist für T-Sax. Wichtig ist natürlich aber schon, dass man eine Fortbildung besucht hat. Die gibt es auch in ganz unterschiedlichen Formen. Also das gibt es über 5 Tage, es gibt es über 1 Tag. Mit beiden sind wir schon in Audits gesessen und es hat sozusagen gereicht. Aber ich würde empfehlen natürlich schon, das ein bisschen ernster zu nehmen, vielleicht eine längerwährende Fortführung zu machen. Die heißen dann oft Chief Information Security Officer Schulungen. Das heißt, da kriegt man das dann nochmal ein bisschen beigebracht. Was ist Informationssicherheit? Was sind die Aufgaben des CISOs? Und das gipfelt dann meistens auch in einem Test. Und das muss eben dieser CISO schon gemacht haben. Wenn er jetzt intern besetzt ist, muss er sich meistens fortbilden. Externe CISOs, die man bestellt, die haben das natürlich meistens schon im Petto.
Okay, also da auch ganz schön viel, was ich eigentlich brauche an Wissen und Know-how eben im Unternehmen. Und du hast jetzt schon gesagt, also wenn ich vielleicht merke, kleineres Unternehmen, ich habe da gar nicht so viel Know-how, dann macht es vielleicht auch Sinn, sich dann quasi da externe Unterstützung auch zu holen.
Ja, das würde ich sagen, ist fast unabdingbar, denn es gibt ja auch das Control 213, wo es um die Schulungen aller Mitarbeitenden geht für die Informationssicherheit, was im Verantwortungsbereich des CISOs ist. Und das kann natürlich nur jemand machen, der auch wirklich sich da auskennt und auch weiß, um was es geht. Und wenn man das intern nicht hat, dann muss das durch Externe kommen, genau.
Du hast auch schon gesagt, man muss dann so ein bisschen gucken, einfach auch vielleicht jetzt als, sagen wir mal, kleineres Unternehmen, irgendwie Geschäftsführerin, auch so ein bisschen zu schauen, haben denn meine Mitarbeitenden die nötigen Qualifikationen und Erfahrungen oder brauche ich da vielleicht auch externes Know-how, um das einschätzen zu können, was bräuchte es denn eben für Wissen oder für Erfahrungen dann in diesem T-Sax-Kernteam, sage ich mal.
Ja, da hast du komplett recht. Also eine externe Unterstützung macht in der Regel meistens Sinn, würde ich mal behaupten, weil man einfach auch einen Blick von außen braucht. Zumindest so eine Gap-Analyse mal durchzuführen, also zu schauen, wie ist meine Auditfähigkeit, wie ist der Ist-Stand jetzt aktuell, was sind meine Maßnahmen, um dann auditfähig zu werden. Das ist natürlich erstmal der erste Schritt. Ich glaube, das ist für viele Unternehmen einfach eine gute Ausgangsbasis, um dann weiter zu überlegen. Es gibt aber natürlich externe Unterstützung, die ganz verschiedener Natur sein kann. Also ich kann mir natürlich auch einfach ein Management-System, also ein ISMS, kaufen. Das empfehlen wir meistens nicht, weil das ist meistens sehr vorgefertigt, passt nicht wirklich auf das Unternehmen und das wird auch oft in Audits bemängelt, weil das fällt sehr schnell auf, wenn das nicht erstellt wurde in einer gemeinsamen Zusammenarbeit. Dann gibt es natürlich einfach eine externe Beratung, die einen noch unterstützt. Diese Rolle des CISOs kann natürlich auch durch eine externe Unterstützung erfolgen. Das macht dann beim kleineren Unternehmen oft Sinn, die diese Rolle nicht selbst besetzen können oder wollen.
Okay, das heißt, so ein bisschen externe Unterstützung macht einfach Sinn, wenn ich zu dem Schluss komme, mein Know-how hier im Unternehmen reicht einfach nicht aus, um dieses Projekt irgendwie zu stemmen. Und dann macht es vielleicht auch sogar wirtschaftlich Sinn, bevor sich da Leute monatelang reinfixen. Ich hole mir da ExpertInnen, die das auch einfach standardmäßig machen und einfach dann auch schneller schaffen.
Genau, also zumindest diese Gap-Analyse, diese Lückenanalyse mal zu machen, um den Ist-Stand und das Ziel sich mal zu erarbeiten. Ich glaube, das macht wirklich Sinn und das ist auch wirtschaftlich in der Regel kein großer Faktor. Also das empfehlen wir in der Regel immer.
Schauen wir vielleicht mal so ein bisschen auf den Punkt Projektplanung und Ressourcen. Du hast schon so ganz bisschen angesprochen, aber da nochmal genauer nachgefragt, wie sollte denn so ein Unternehmen eben das Projekt zur Erfüllung dann der T-Sax-Anforderungen planen und strukturieren? Was sind da so Punkte und Schritte, die du auch empfiehlst?
Also wenn die Verantwortlichkeiten und die Abteilungen erstmal herausgefunden wurden und sagen wir mal verteilt wurden, dann ist natürlich unabdingbar, dass man einen Projektplan erstellt. Das muss einfach, finde ich, sein, einfach um sozusagen den Weg und die ganzen Maßnahmen, auch wie lange ich brauche, um eine Aufgabe zu erfüllen, mal zu fixieren. Wir wissen das alle, denke ich mal, im Projektmanagement. Es kann passieren, dass man für Sachen länger braucht, dass jemand im Urlaub ist oder was auch immer und dass sich nach hinten zieht. Aber so einen Projektplan zu haben, der alle notwendigen Schritte zunächst, Zeitpläne, die Ressourcen und vielleicht auch Meilensteine definiert, ist unabdingbar für ein gut funktionierendes Projekt. Und zeitlich kann man dann eben auch schon direkt das Audit, also das, die externe Zertifizierung dann sozusagen eintragen. Und dann hat man auch so einen Zeithorizont, weiß, bis dahin muss es fertig sein, kann also dann mit einem guten Projektmanagement alle Aufgaben direkt schon eintragen und terminieren. Und ja, das macht meistens Sinn. Ich denke mal, man muss auch im Hinterkopf behalten, dass zwar dieser Projektplan bis zum Audit wichtig ist und das wird auch gepflegt sein müssen, um das zu einem gelungenen Projekt zu machen. Allerdings hört natürlich die Arbeit nach dem Audit nicht auf. Also wir wissen ja, es ist auch dauerhaft Arbeit. Es gibt Überprüfungen, interne Audits, Bearbeitung von Sicherheitsvorfällen oder Änderungen. Also man sollte sich bewusst sein, dass dieser Projektplan dann natürlich noch darüber hinaus Aufgaben beinhaltet. Aber für die Implementierung macht so ein Projektplan sehr Sinn.
So von deiner Erfahrung her, ich weiß, es ist wahrscheinlich schwierig allgemein zu sagen, aber vielleicht kannst du so ein paar Beispiele oder so eine Rahmen nennen. Es fragen euch bestimmt auch viele, wie lange dauert es denn bis zur Zertifizierung? Wie lange muss ich da rechnen?
Ja, das hängt auch natürlich von der Größe des Unternehmens ab. Ich würde jetzt mal so ganz grob schätzen, dass so 6 bis 12 Monate realistisch ist. Wir sagen immer so 6 bis 9 bei so Unternehmen bis 250 Mitarbeiter. Darüber hinaus, also wirkliche Konzerne sollten sich aber schon 12 Monate Zeit lassen. Auch wenn man bedenkt, dass es ja unterschiedliche Standorte in unterschiedlichen Ländern gibt mit unterschiedlichen Sprachen. Das macht natürlich die ganze Projektorganisation und das Projektmanagement nochmal sehr viel komplexer und komplizierter. Und da sagen wir schon, 12 Monate Zeit sollte man dafür einplanen.
Okay, schon mal gut zu wissen, so eine grobe Hausnummer. Ähnlich wahrscheinlich mit den Kosten, kann ich mir vorstellen, das ist auch ganz dringende und wichtige Fragen. Einerseits genau, was kostet es, was muss ich wirklich an Geld ausgeben, aber was kostet es mich auch an Kapazität eben meiner eigenen Mitarbeitenden oder dann eben von Externen? Was muss ich da so rechnen für so ein TISAX-Projekt?
Also das hängt natürlich auch wieder extrem von dem Ist-Stand ab, also wie bin ich aufgestellt und wo will ich hin, also was sind meine Ziele mit der Zertifizierung und auch welches Label habe ich, was ist mein Zeithorizont. Man kann aber schon davon ausgehen, dass so ein TISAX-Projekt schon im oberen 5-stelligen Bereich bedeutet für die meisten Firmen. Also wenn wir jetzt eine externe Beratung mit ins Boot holen, dann interne Maßnahmen umzusetzen, die Ressourcen freizuschaufeln, auch irgendwie um zu überlegen, was muss ich vielleicht kaufen? Vielleicht muss ich auch neue Server kaufen. Das ist ja auch ein großer Kostenfaktor. Also sagen wir mal, bis zu 1000 Mitarbeiter muss man schon damit rechnen, dass es im oberen 5-stelligen Bereich ist und ab 1000 Mitarbeiter sogar dann im 6-stelligen Bereich. Und für Einzelunternehmer, um mal jetzt die Kehrseite zu machen, da sagen wir auch immer so, mit bis zu 20.000 bis 30.000 Euro muss man tatsächlich für so eine Umsetzung rechnen.
Da wären jetzt aber quasi externe Unterstützung und oder auch so Maßnahmen, die ich dann umsetzen muss, auch schon mit eingeplant quasi.
Genau, das wäre jetzt sozusagen so mal komplett überschlagen, was das kosten könnte. Man muss natürlich denken, wenn man eine externe Beratung hat, ist das ein Kostenfaktor on top, das stimmt. Wenn ich aber jetzt die Stellen intern besetze, das heißt, ich hole einen CISO vielleicht mit ins Boot, den ich anstelle, dann muss ich vielleicht noch bestimmte Abteilungen mit mehr Personal ausstatten, um einfach den Mehraufwand an Arbeit zu stemmen, dann kann man trotzdem davon ausgehen, dass wir uns so ungefähr in diesen Größenordnungen von Kosten bewegen. Also mag es vielleicht ein bisschen niedriger sein, aber gerade im neuen Katalog kommt auch sowas wie regelmäßige Schwachstellen-Scans dann dazu, Phishing-Kampagnen dazu. Das sind halt Themen, die sind auch nochmal Kostenfaktoren und deswegen muss man schon mit diesen ungefähren Kosten rechnen, die ich gerade genannt habe.
Und wie ist das auch, wenn ich mir jetzt zwar externe Unterstützung hole, brauche ich aber ja trotzdem auch Kapazität sozusagen im Unternehmen? Kannst du da so eine Art, weiß ich nicht, Minimum sagen, dass du mal sagst, 1,5 Stellen oder so braucht es trotzdem auch intern auf jeden Fall? Oder ist das schwer zu sagen?
Also ich würde sagen, die Rolle des CISO sollte mindestens eine Teilzeitstelle sein, also schon wirklich relativ viel machen, jetzt bei größeren Unternehmen, gerade in der Implementierungsphase. Darüber hinaus, nach dem Audit fallen meistens so, ich sage jetzt mal, 5 Arbeitstage im Monat für die ganzen wiederkehrenden Aufgaben an. Das kann man natürlich auf mehrere Stellen verteilen und das ist auch abteilungsspezifisch nochmal unterschiedlich. Also beispielsweise im HR würde ich mal schätzen, braucht es so insgesamt nochmal 2, 3 Arbeitstage mehr im Monat, die anfallen, um die Zusatzanforderungen zu erfüllen, mehr Listen zu pflegen. Aber zum Beispiel in der IT würde ich sogar sagen, dass es 10 bis 15 Tage wahrscheinlich sind, die IT on top machen muss, weil da eben ganz schön viele Management- und Review-Arbeiten dazukommen.
Okay, also schon auch einiges, was ich da auch intern stemmen muss, zusätzlich zu den Kosten, die entstehen. Vielleicht auch gleich schon mal einen Blick Richtung Audit, hast du ja gesagt. Das ist ja dann quasi so das große Finale, jedenfalls erstmal. Wie ist es denn mit Blick auf verschiedene Prüfdienstleister? Macht ja wahrscheinlich auch Sinn, sich da relativ früh drum zu kümmern und nicht erst kurz vor knapp, wenn man dann alles fertig hat.
Genau, also das ist tatsächlich eine Sache, die ich oft empfehle und das ist mir auch mal wichtig, nochmal zu sagen. Die meisten Kunden tatsächlich, die zu uns kommen, die haben die Anforderungen schon lange auf dem Tisch, kommen jetzt langsam so in die heiße Phase, also bis zu 6 Monate vor dem Audit, würde ich sagen, beginnt die und merken dann, oh, wir haben tatsächlich hier noch nichts gemacht, es wird ein großes Mammutprojekt, es fällt uns jetzt erst auf, was machen wir jetzt? Und das ist tatsächlich eine ganz schön stressige Herangehensweise für einen selbst, aber auch, wenn man jemanden extern ins Boot holt. Und meistens merkt man auch in den Audit-Ergebnissen dann, dass man einfach nicht genug Zeit hatte. Deswegen würde ich sagen, ich habe ja vorher gesagt, 6 bis 12 Monate mindestens, je nach Unternehmensgröße. Das heißt, wenn die Anforderung reinkommt und man eben merkt, okay, in 6 Monaten möchte mein Auftraggeber schon, dass ich zertifiziert bin, dann natürlich sofort starten. Wenn man merkt, man hat noch 1,5 Jahre Zeit, um die Frist anzusetzen, kann man vielleicht noch ein bisschen es aufschieben, aber trotzdem, man sollte sich eigentlich so früh wie es geht darum kümmern, weil nach hinten raus hat man immer noch Zeit bis zum Audit und in der Regel braucht man die Zeit eh bis zum Audit dann bis zum Schluss.
Okay, also frühzeitig auch schon mal einen Prüfdienstleister dann quasi zu suchen. Genau, da muss man ja wahrscheinlich auch da mal mit Wartezeiten rechnen und es geht dann nicht sofort. Wenn wir gerade eh schon beim Audit sind, kannst du da vielleicht noch ein bisschen erklären, wie sowas dann abläuft? Ist es einfach ein virtuelles Gespräch? Kommt da wer vorbei? Wie ist das?
Es gibt dann beispielsweise das Assessment Level 1. Das ist eine reine Selbstauskunft. Das gibt es bei TISAX nicht. Also es muss sozusagen von externer Stelle abgenommen sein, zertifiziert sein. Das heißt, bei TISAX geht es bei Assessment Level 2 los. Das ist für die Labels Availability High und Confidentiality High eine Möglichkeit, sich danach zertifizieren zu lassen. Dann gibt es aber noch, und das empfehlen wir auch meistens durchzuführen, das Assessment Level 3, also eine reine Vor-Ort-Prüfung. Das heißt, der Auditor kommt dann vor Ort vorbei, schaut sich dann auch vor Ort die physische Sicherheit an. Man bespricht auch vor Ort alle Controls und das ist dann das Assessment Level 3 und das gibt es dann bei Strict Confidentiality oder Availability Very High ist das dann auch verpflichtend. Wir empfehlen es daher, weil die Auditfähigkeit und sagen wir mal die Implementierung der Sicherheitsmaßnahmen, die man getroffen hat, so einfach besser auditiert werden kann. Und man möchte ja nach außen hin auch zeigen, dass man das ernst nimmt, das Thema, dass man wirklich viel gemacht hat. Das ist ja auch ein aufwendiges Projekt. Und ich glaube, dass ein Assessment Level 3 nach außen hin einfach noch am ehesten beweist, okay, wir leben wirklich, was wir hier alles dokumentiert haben. Und es ist einfach aussagekräftiger.
Okay, aber auch gut zu wissen, dass quasi dann da auch wirklich jemand vorbeikommt und das dann auch vor Ort überprüft wird. Jetzt haben wir ja schon viel um ja quasi Orga und Vorbereitung gesprochen. Vielleicht auch noch ein kurzer Blick auf den Inhalt, dass wir da mal kurz drauf schauen, wenn wir jetzt auch nicht super tief einsteigen in dieser Folge. Aber vielleicht kannst du mal so einen kurzen Überblick geben, was denn so die zentralen Themen, Anforderungen sind eben von TISAX, um was es da so geht bei der Zertifizierung.
Mhm. Also ich würde sagen, beginnen wir mal mit den allgemeinen Richtlinien und der Organisation der Informationssicherheit. Das heißt, es gibt natürlich grundlegende Richtlinien, die in den allermeisten Informationssicherheitsanforderungen bestehen. Das ist zum Beispiel, dass man sich über Unternehmenswerte und Assets und eine Gedanken macht und eine Risikobewertung dahingehend durchführt. Das übernimmt dann meistens einfach der CISO oder die ISMS-Verantwortliche. Es gibt dann noch das Vorfall- und Krisenmanagement. Das ist jetzt im neuen Katalog ja ganz besonders dazugekommen. Das heißt, man muss sich Gedanken über Krisen machen, muss Business-Continuity-Konzepte überlegen und auch Sicherheitsvorfälle dokumentiert bearbeiten und auch hier unterschiedliche Meldewege haben. Das ist auch meistens beim CISO angelegt, wenn wir dann so Richtung physische Sicherheit gehen. Also das heißt Notfallkonzepte vor Ort wegen Brand, wegen Einbruch. Dann würde ich sagen, ist auch oft ein Facility Manager oder ein Standort oder Werksleiter relevant. Dann gibt es natürlich noch Human Resources, also die Personalsicherheit. Da gibt es relativ viele Anforderungen, was die Schulungen angeht oder was auch die genaue Prüfung neuer Mitarbeitenden angeht. Das ist natürlich in der Personalabteilung in der Regel angesetzt. Dann gibt es noch die physische Sicherheit, also Ziel ist natürlich, einen Sicherheitszonenplan zu entwickeln und dahingehend unterschiedliche physische Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Das macht dann meistens auch das Facility Management oder eben der Standortwerksleiter. Dann gibt es noch relativ viele IT-Themen, das ist meistens in der IT-Abteilung oder im IT-Verantwortlichen umgesetzt. Ein anderes Thema, was es noch gibt, ist Subunternehmermanagement, also dass man die eigene Lieferkette und alle Lieferanten auch dahingehend verpflichtet überprüft. Das ist meistens im Einkauf. Und als letzten Punkt, wenn wir jetzt nicht über Prototypenschutz noch dazu reden, dass hier ein Zusatzlabel ist, wäre dann noch Compliance und Datenschutz wichtig. Das ist meistens so in der Legal-Abteilung angesetzt, manchmal auch ausgelagert, also bei einem ausgelagerten Datenschutzbeauftragten oder die Geschäftsführung kümmert sich um diese Themen.
Okay, wow. Also auch wenn die jetzt in der Folge nicht tiefer einsteigen können, merkt man wirklich nochmal, wie breit das auch wirklich ist. Und wirklich zu sagen, wir brauchen auch das ganze Unternehmen und alle Mitarbeitenden auch, die da mit dabei sind. Du hast jetzt schon ein paar Mal auch so anklingen lassen bei den Kosten zum Beispiel und bei der Zeit. Gibt es denn ja inhaltlich große Unterschiede auch zum Beispiel jetzt zwischen Konzernen oder auch kleineren Unternehmen?
Man muss tatsächlich sagen, eigentlich nicht, denn man hat eben im Katalog, wer sich auskennt, die muss und sollte Anforderungen, die ja für alle Unternehmen gelten. Klar, ein Einzelunternehmer kann diese ganzen Themen, was Personal angeht, natürlich nur bedingt umsetzen. Nichtsdestotrotz kann man bei TISAX keine Controls ausschließen. Also das kennt man vielleicht aus anderen Zertifizierungen wie der ISO 27001, dass man einzelne Controls auf nicht anwendbar setzen kann, dass man eine Anwendbarkeitserklärung sozusagen offiziell auch bestätigt. Bei TISAX geht das allerdings nicht. Also man kann nichts ausschließen. Bezüglich dann beim Einzelunternehmertum würde ich immer nochmal Rücksprache mit dem Prüfdienstleister halten, wie ich einzelne Controls umsetze. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, egal wie groß die Anforderungen, die gelten für alle und tatsächlich variiert es bei TISAX nicht so sehr.
Okay. Du hast ja als Berater schon unzählige TISAX-Zertifizierungen eben bei und mit Kunden durchlaufen. Hast du da noch so ein paar Best Practices, die du vielleicht teilen kannst aus Unternehmen, wie man eben diesen TISAX-Prozess eben auch gut, effizient und dann natürlich auch erfolgreich durchlaufen kann?
Mhm. Also ich glaube, ganz wichtig ist, die Struktur zu behalten. Gerade desto größer, desto schwieriger ist ja sowas aufzustellen. Struktur in Form von, dass ich mir eben die Verantwortlichkeiten wirklich rauspicke, überlege, wer kann das auch ressourcentechnisch fachkundig durch Fachkundigkeit übernehmen, mich mal mit diesen Leuten dann zusammensetze, auch erkläre, was ist TISAX, was ist unser Ziel, wo müssen wir hin, wie ist der Zeithorizont und dass man einfach so ein bisschen die Verantwortlichkeit und die Aufgaben überträgt. Dann ist natürlich dieser Projektplan, den ich angesprochen habe, ein anderer sehr wichtiger Schritt, um dann eben die ganzen Aufgaben, die konkreten Aufgaben dann zu fixieren und zu terminieren. Und diese Struktur sollte einfach auch während dem Projekt dauerhaft aktualisiert werden und am Laufen gehalten werden und gemanagt werden. Und ich würde sagen, das ist wirklich so die Best Practice. Man darf nicht vergessen, diese Implementierung ist eigentlich nur ein ganz großes internes Projekt, was alle Abteilungen betrifft. Ich würde es auch wirklich als großes Projekt betrachten und nicht irgendwie als einen Prozess, der nebenbei läuft, sondern es ist wirklich ein Projekt, was wirklich ein Projektmanagement braucht, einen Verantwortlichen braucht, Aufgabenverteilung braucht, vielleicht Gantt-Diagramme oder was anderes benötigt. Und diese Struktur, das ist wirklich eine Best Practice, die ich weitergeben kann. Die Struktur sollte dieses Projekt wirklich haben, um auch sinnvoll bis zum Ende dann umgesetzt zu sein.
Und was ich bei dir auch schon so ein bisschen rausgehört habe, ist auch so dieses Thema, nicht zu lange zu warten, oder? Also wenn ich das habe, nicht irgendwie das erstmal rauszuschieben und die E-Mail irgendwo zu verschütten, sondern einfach zu gucken, okay, was kann ich tun, womit lege ich los, weil es sonst wahrscheinlich nicht nur stressig, sondern auch immer teurer wird am Ende.
Genau, das ist auf jeden Fall wahr. Also das ist ein Kostenfaktor, der dann desto gestauchter ist, desto höher ist, würde ich sagen. Generell glaube ich, macht es Sinn, sich wegen dieser zeitlichen Frage einfach besonders früh drum zu kümmern und dann zu überlegen, ja, wie sind meine Ressourcen, ja, und dann eben zu schauen, was sind die zeitlichen Abfolgen dieser ganzen Aufgaben, einen Projektplan dann zu machen mit dieser Deadline, ja. Tatsächlich haben wir auch ziemlich viele Kunden, die dann nochmal in Rücksprache gehen müssen mit dem Auftraggeber, um dann nochmal die Frist zu verlängern. Das ist natürlich zunächst mal ärgerlich, ja, weil man damit natürlich auch die gute Reputation beim Kunden und vielleicht sogar den ganzen Auftrag gefährdet, weil man einfach auch zu lange selbst geschlafen hat. Das ist natürlich schon schade dann eigentlich. Deswegen würde ich sagen, ja, wenn die Beauftragung reinkommt, sofort Ressourcen schaffen, sofort jemanden die Verantwortung dafür übertragen und sofort beginnen.
Okay, danke dir da auch nochmal für die wertvollen Tipps und Best Practices so aus deiner Erfahrung. War jetzt, würde ich sagen, bis dahin schon mal eine sehr volle Folge, viele Themen, viel gelernt. Vielleicht magst du zum Ende nochmal so zusammenfassend sagen, was vielleicht so wirklich für dich so die wichtigsten Punkte und Empfehlungen sind, dass wir das nochmal zusammen gebündelt haben. Neben natürlich allen wichtigen Sachen, die du jetzt gesagt hast in der Folge. Da war ja jetzt nichts unwichtig.
Genau. Also die Struktur, die wir jetzt im Zuge dieser Folge hatten, die kann man eigentlich ganz gut dann übertragen. Also wir haben am Anfang über Ziellabels gesprochen, über den Zeithorizont, über den Scope, also den Umfang der Prüfung. Das sind die Kernfragen, die ich mir zu Beginn immer stellen würde. Dann natürlich die wichtige Frage, gibt es Synergien, die ich irgendwie nutzen kann? Da sei vielleicht noch gesagt, vielleicht gibt es ja auch befreundete Unternehmen, vielleicht gibt es ja auch unter Geschäftsführern sozusagen einen Austausch, den man nutzen kann. Dann natürlich die Verantwortungsübertragung als ganz wichtigen Punkt. Wer macht das? Wer kann das übernehmen bei mir? Brauche ich externe Unterstützung? Muss ich vielleicht meinen Personalstamm ein bisschen verändern, um sozusagen dieses Projekt umzusetzen? Und dann natürlich, wenn das alles erledigt ist, dass es alles in diesem Projektplan gipfelt, der dann auch wirklich bis zum Ende, bis zum Prüfdienstleister durchorganisiert ist. Und im ersten Schritt kann man sich dann eigentlich direkt schon beim Prüfdienstleister melden und ein Audit planen.
Cool, perfekt. Nochmal alles gut und bündig am Ende zusammengefasst. Vielen, vielen Dank dir. Sind wir jetzt alle wieder eine Runde schlauer.
Gerne.
Das war's für heute mit einer neuen Folge von Own Your Compliance. Wir haben von Lukas erfahren, was zu tun ist, wenn ich das Thema T-Sax plötzlich auf dem Tisch liegen habe. Erste Schritte sollten zum Beispiel sein, dass ich erstmal herausfinde, welches Label ich überhaupt brauche und ich dann mein Team zusammenstelle. Wichtig ist es auch, nicht zu lange zu warten, sondern eben zügig loszulegen. Wir haben ja gehört, so 6 bis 12 Monate sollte man schon rechnen und ich dann eben auch alle wichtigen Beteiligten eben zusammenholen kann. Bei Bedarf kann und sollte ich mir dann auch externe Unterstützung holen. Und ganz wichtig, in einem Projektplan auch alle Punkte von Anfang an berücksichtigen und große Meilensteine eben auch festhalten. So, ich denke mal, da sind wir jetzt alle ein Stück weit schlauer bei diesem sehr komplexen und großen Thema. Also ich auf jeden Fall und ich hoffe auch, dass deine wichtigsten Fragen beantwortet sind. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung da, abonniere den Podcast und empfehle uns weiter. Ich sage danke fürs Zuhören, ciao und bis zum nächsten Mal.